Mikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Noch ist das Jahr keinen Monat alt und fühlt sich schon an, als würde es uns keine Atempause gönnen. Venezuela, Iran, wieder sind es Bilder von Macht, von Gewalt, von Menschen auf den Straßen, von Orten, die weit weg scheinen, und doch kommen sie uns in den Nachrichten ganz nah. In Echtzeit können wir zuschauen. Drei Großmächte, drei gemeingefährliche Männer an der Spitze. Und die glauben, sie könnten die Welt unter sich aufteilen. Und wie sieht es mit unserer eigenen politischen Gegenwart aus? Hier im Land, unmittelbar vor der Haustür? Darüber müssen wir reden. Wie schön, dass ihr da seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 50. Folge von Mikas Matrix. Los geht's. Denn bei der Frau, die ich mir heute eingeladen habe, gehört Schnelligkeit zum Programm. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine Geschichte aus den Niederlanden, ein Mansplainer mit seinem kruden Blick auf die Welt, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Hey, kommt her und hört zu. In der Politik ist sie ein Star, eine der lautesten, profiliertesten Stimmen der Linken. Aber sie ist auch umstritten. Heidi Reichenegg redet schnell, klar und schnörkellos. Für die einen ist sie unbequem und nervig, für andere endlich eine, die Politik verständlich macht und die sich traut, mächtige Männer frontal anzugehen. Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag kam nicht über Thinktanks oder Ministerbüros in die Politik, sondern über die Jugendhilfe und soziale Arbeit. Sie kennt politische Debatten deswegen nicht nur aus dem Plenarsaal, sondern aus dem Alltag von Menschen. Von Menschen, die oft nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, die sich Sorgen um Miete und Essen machen oder wie sie Kind, Job und die Pflege von Angehörigen auf die Reihe kriegen. Innerhalb der Linken steht Heidi Reichenegg für einen sozialen, feministischen und konfliktbereiten Kurs und für eine politische Sprache, die Menschen erreichen will. Auch deshalb ist sie auf Social Media präsent wie kaum eine andere Bundestagsabgeordnete. Mit Heidi Reichenegg schaue ich auf das Jahr, das vor uns liegt. Wir sprechen über Wut als politischen Antrieb, über Macht und Frauen in der Politik, über Friedrich Merz, die AfD und darüber, wie Heidi Hoffnung organisieren will. Hallo Frau Reichenegg, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich sehr über die Einladung. Hallo.
Zu Politikerin gehört ja immer ein Programm. Hören wir doch mal kurz Ihres an.
Wir setzen auf soziale Gerechtigkeit, auf das Thema bezahlbare Mieten. Wir wollen einen Mietendeckel und sozialen Wohnungsbau aus öffentlicher Hand. Wir wollen, dass die Lebensmittelpreise sinken, deswegen die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Hygieneprodukte und Bus und Bahn streichen, damit die Menschen am Ende des Monats mehr im Portemonnaie haben. Dazu braucht es natürlich eine Preisaufsicht. Und wir wollen endlich ein gerechtes Steuersystem, damit alle mit niedrigem und mittleren Einkommen, also bis zu 7.000 Euro brutto, entlastet werden und alle, die leistungslos Millionen und Milliarden geerbt haben, sich endlich gerecht an der Finanzierung der Gesellschaft beteiligen. So leicht kann es sein.
Wow, ein Parteiprogramm in 26 Sekunden, das muss man erstmal hinbekommen. Und damit wir uns damit nicht weiter befassen müssen, wie sehr nervt es Sie eigentlich, dass es immer wieder um Ihren Schnellsprech geht, um Ihren Stil und Ihre Sprache statt um Inhalte?
Also, dass ich zu schnell rede, das wird mir quasi seit 35 Jahren gesagt. Das ist keine Neuentwicklung.
Das heißt, so alt Sie genau, sind und seit ich angefangen sprechen gelernt haben?
Genau, seit ich angefangen habe zu sprechen, habe ich eigentlich so schnell gesprochen. Und ich verstehe auch, dass einige sagen, das ist mir zu schnell. Ich weiß, dass auch gerade viele jüngere Leute sagen, das finde ich ganz cool, da muss ich sie nicht auf doppelter Geschwindigkeit hören. Also es hat Vor- und Nachteile, sage ich mal. Aber ja, natürlich sollte es eigentlich um die Inhalte gehen. Aber das Problem ist eben oft, dass es stattdessen um die Art und Weise geht oder natürlich auch gerade bei Frauen sehr gerne auch um das Aussehen. Also wie viel ich schon über mich gelesen habe, über meine Lippenstiftfarbe, über meine Kleidung, über meine Frisur, über meinen Pony.
Ich finde Ihren Lippenstift cool.
Ich auch, echt? In der Tat. Und ich weiß auch gar nicht, warum das überhaupt ein Debattenpunkt ist. Und was natürlich besonders beliebt ist, sind auch meine Tattoos. Ich weiß, das ist was ganz Revolutionäres Neues. Das hatte vor mir noch nie jemand.
Nein,
man hat es halt nicht so gesehen.
Haben es so wenig Menschen.
Ja, absolut. Also,
aber glaube, sagen Sie im Bundestag, wie viele Leute sind da mit Tattoos?
Also ich habe die alle noch nicht nackt gesehen, deswegen kann ich das jetzt gar nicht so empirisch nachweisen. Also es sind schon einige mehr, als man wahrscheinlich denkt, aber es ist halt typisch, ne, dass eben bei Frauen auf die Äußerlichkeiten geschaut wird, also gerne auch um abzulenken oder um abzuwerten. Und ja, ich will mich da nicht dran gewöhnen müssen, deswegen sage ich nicht, man muss sich dran gewöhnen, man kann es ja auch für sich nutzen, aber ich glaube, man merkt erst dann, dass es diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht mehr gibt, wenn es halt bei uns nicht mehr so ums Äußere geht.
Wir werden darauf sicherlich auch noch in anderen Zusammenhängen zu sprechen kommen. Das heißt, Sie wollen es auch gar nicht an sich abperlen lassen, was ich eigentlich richtig finde. Denn wenn es einen nicht mehr berührt, wenn es einem egal ist, dann kriegt man ja auch nicht mehr mit, wie man nach außen wirkt. Und das ist ja für PolitikerInnen auch wahnsinnig wichtig.
Ich glaube, man muss sich einfach davon freimachen, dass man allen gefallen will. Das funktioniert nicht. Nicht alle Menschen hören gerne das, was ich sage. Nicht alle Menschen finden das gut, was ich mache. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ich finde, solange ich das aus Überzeugung mache und mich nicht verbiege und solange ich weiß, dass es Menschen gibt, die auch dankbar sind, dass es Leute wie mich im Bundestag oder in der Politik gibt, dann mache ich alles richtig. Es soll ja für alle Menschen auch verschiedene Identifikationsfiguren geben. Und was ich einfach richtig toll finde, gerade mit Blick auf das letzte Jahr, ist, dass wir das geschafft haben, als Linke gerade junge Menschen zu politisieren, gerade junge Frauen, aber auch junge queere Menschen, die vorher für sich noch nicht den Platz in der Politik gesehen haben. Und das macht mich unfassbar stolz. Und wenn mein Auftreten und meine Art und mein Aussehen dazu beigetragen hat, na wunderbar.
Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass Sie eben ganz anders daherkommen als die meisten PolitikerInnen, die im Bundestag sitzen und ja auch mit ihren Gefühlen anders umgehen. Sie werden ja oft richtig ärgerlich und wütend. Wie wichtig sind Ihnen denn diese Gefühle in der Politik?
Also ich finde sie sehr wichtig. Ich bin ja auch in die Politik gegangen, weil ich wütend und frustriert war über das, was hier alles schiefläuft, über die Schere zwischen Arm und Reich, über die Situation von vielen Kindern, aber auch Rentnerinnen und Rentnern, über die Ungleichheiten. Und das hat mich ja dazu angetrieben, was verändern zu wollen. Aber das finde ich eben so wichtig. Man muss diese Wut nutzen, um etwas positiv zu verändern und nicht, um einfach destruktiv etwas zu zerstören. Und ich finde, es braucht genau diese Emotion, es braucht diese Betroffenheit, es braucht dieses Betroffensein. Weil wenn ich nur Politik mache aus Einzelinteressen, weil ich nur Politik mache, weil ich für mich oder meine reichen Kumpels das Beste rausholen will, ja, dann mache ich eben nicht Politik für die Mehrheit. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selber in der Jugendhilfe gearbeitet und genau die Leute braucht es halt auch im Parlament. Und ich bin froh, dass es gerade in meiner Fraktion jetzt auch so viele Menschen gibt, die genau aus verschiedenen Berufsgruppen kommen, die aus der Pflege kommen, die aus den Betrieben kommen, die eben auch aus der Sozialarbeit kommen, die selber armutsbetroffen waren, die alleinerziehend sind. Das sind die Stimmen, die uns fehlen. Diese Gesellschaft bildet sich gerade nicht ab und das ist ein Problem.
Das ist im Bundestag ja eigentlich seit seiner Gründung das Problem, wobei früher es noch sehr viel mehr Leute gab, die keine Politprofis waren, sondern die tatsächlich aus anderen Berufen kamen und dann irgendwann mal in die Politik gewechselt sind, aber ihre Erfahrungen mitbringen konnten. Wir sprachen ja eben über Wut bei Frauen und Sie sagten es ja auch, als Frau wird man da nochmal anders betrachtet. Das betrifft ja nicht nur das Äußere, sondern auch Wut gilt ja bei Frauen häufig als unangemessen. Und dann heißt es ja schnell, da geht es um Empörung und nicht ums Argument. Und Ihnen wird dann sowas angeheftet wie, Sie sind dann die strenge Linke oder eine Moralistin. Während es bei einem Mann wahrscheinlich heißen würde, hart in der Sache und klare Kante. Sie haben es vorhin mal kurz angedeutet. Haben Sie denn das Gefühl, Sie haben als Frau auch Vorteile in der Politik?
Ehrlicherweise nicht. Und das Problem ist eben wirklich, wenn Männer wütend und laut sind, dann sind sie durchsetzungsstark und Frauen sind hysterisch. Aber ich habe noch nie so viel Emotionalität in der Politik gesehen wie eben von Männern. Also das sollte man sich auch mal ein bisschen genauer anschauen. Ich finde nicht, dass man als Frau Vorteile hat, auch wenn das immer wieder erzählt wird. Quotenfrauen und so weiter und so fort, ne? Das stimmt einfach nicht. Also als Frau hat man automatisch damit zu kämpfen, dass man sich erstmal beweisen muss. Bei Männern, gerade bei älteren Männern, wird immer davon ausgegangen, der gehört in die Politik, das ist genau sein Feld und Frauen müssen sich erstmal beweisen. Auch gerade junge Menschen müssen sich erstmal beweisen, Migrantinnen müssen sich erstmal beweisen und das nervt mich. Ich finde, man kann doch erstmal davon ausgehen, also grundsätzlich gegenüber jedem Menschen, der demokratisch aktiv ist, Respekt zu haben und eben auch zu sagen, okay, diese Person hat das volle Recht, hier zu sein und bringt eine Perspektive mit, eine Erfahrung mit, die andere nicht haben. Also das sage ich auch auf meinen Veranstaltungen mal wieder. Ihr alle habt in der Politik was zu suchen, sei es in der Kommunalpolitik, auf Landes- oder Bundesebene, sei es in einer Partei, sei es bei einer Demo, weil ihr Erfahrung habt und Erlebnisse habt und ihr wisst, was besser werden muss und wie es besser werden kann. Und ich finde, eines der größten Probleme der Politik ist, Menschen einzureden, dass sie dafür nicht gemacht seien. Ja, die reden vielleicht nicht so glatt. Das tue ich ja auch nicht. Ja, die haben vielleicht die Erfahrung nicht, wie bestimmte Prozesse laufen. Und das kannst du alles lernen. Aber diese Erfahrungen, die machen den Unterschied.
Ja, und was Sie sagen, gerade in der Kommunalpolitik, aber auch auf allen anderen politischen Ebenen, sind ja Frauen sehr viel weniger vertreten. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Und dann wundert es einen vielleicht auch nicht, dass an vielen Stellen, wo es eigentlich um Frauenpolitik gehen müsste, wo sie vorangehen müsste, so wenig passiert.
Natürlich, die Menschen machen Politik aus ihrer eigenen Perspektive. Und wenn man andere Politik machen will, dann muss man erstmal diese andere Perspektive einnehmen. Und das können einige sehr gut und das finde ich auch wichtig, das müssen wir auch alle irgendwo lernen. Aber wenn du was erlebt hast natürlich, dann betrifft es dich ganz anders. Und das Problem ist eben wirklich, wir haben zu wenig Frauen in der Politik. Im Bundestag ist es nicht mal ein Drittel. Das sieht in den Landesparlamenten, in den kommunalen Räten nicht anders aus. Das hat auch
noch
verschiedene
schlimmer.
Gründe. Ja, das hat auch verschiedene Gründe. Zum einen wird Politik immer noch als Männerfeld gesehen, das ist das eine. Ja? Also auch die Frage, wie gehe ich mit Männern und Frauen und wie gesagt auch queere Menschen, muss man einfach immer wieder auch mit erwähnen, wie gehe ich damit um. Aber vor allen Dingen, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, mich politisch einzubringen? Also wann sind denn diese Veranstaltungen? So,
ganz
wer übernimmt
genau.
denn
wie
in der Familie?
Wie sind die Strukturen, genau? dass die Frauen überhaupt ermöglichen, politisch einzusteigen? Und ich meine, in der Kommunalpolitik, da geht es ja um die EinsteigerInnen-Erfahrung.
Ja, und das ist alles ehrenamtlich. Also ich war ja auch in der Kommunalpolitik, als ich in Osnabrück war. Und da sitzt man dann an mehreren Abenden und am Wochenende und muss das eben nebenbei, neben seinem Job und potenziell auch neben der Familie oder Pflegeverantwortung machen. Und es sind nun mal immer noch die Frauen, die den Großteil genau dieser Pflege- und Sorgearbeit übernehmen. Und darauf wird halt keine Rücksicht genommen. Und stattdessen wird das immer so ein bisschen als Schwäche zur Seite geschoben, so von wegen, die hat eh keine Zeit oder was auch immer, anstatt es diesen Menschen zu ermöglichen. Und da bin ich wirklich auch froh, dass meine Partei da an sich arbeitet, obwohl wir auch bei weitem noch nicht perfekt sind. Also, dass man schauen muss, wann macht man denn Veranstaltungen? Organisiere ich denn nebenbei Kinderbetreuung zum Beispiel? Ja, also bei Männern wird automatisch davon ausgegangen, der kann das Kind dann bei der Frau lassen. Was ist
ganz
mit den
genau.
Frauen? Ja, also das ist wirklich was, wo wir gesamtgesellschaftlich natürlich noch eine ganze Menge zu tun haben. Und das schlägt sich eben auch in der Politik nieder. Und da brauchen wir eben einen ganz massiven Einsatz dafür, dass sich das ändert. Weil es braucht diese Perspektiven. Ich kann das nur immer wieder sagen, es braucht diese Perspektiven der Politik. Ich glaube, die Politik in Deutschland wäre besser, wenn mehr Frauen da wären.
Aber das Problem ist natürlich auch, dass viele Männer, die in der Politik sind, nur begrenzt Interesse daran haben, dass Frauen da genauso vertreten sind. Denn überall, wo eine Frau sitzt, kommt kein Mann an die Macht.
Ich will das gar nicht so pauschalisieren. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Sichtweisen. Es gibt auch ganz viele Männer, die sich dafür einsetzen, dass mehr Frauen in die Politik kommen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir müssen da gemeinsam dran arbeiten. Ja, also ich erwarte ja auch von allen Männern, dass sie Feministen sind. Und es gibt aber natürlich auch Frauen, die, nur weil sie Frauen sind, nicht automatisch eine feministische Politik machen und zum Beispiel dafür sorgen, dass sich eben Strukturen ändern. Also wenn ich bei uns im Bundestag schaue, ja, wir haben donnerstags, geht der Sitzungstag um 9 Uhr morgens los. Meistens ist vorher noch ein parlamentarisches Frühstück und dann geht es auch gerne mal bis in die Nacht. Stunden 2-3 Uhr. So, jetzt können wir sowieso nicht die ganze Zeit im Plenum sitzen, das ist vollkommen klar. Aber wie organisiere ich das denn, wenn ich ein Kind habe, was in die Kita geht oder in die Schule? Also wer betreut das denn die ganze Zeit? So, und dann kann es halt auch jederzeit sein, dass es eine namentliche Abstimmung gibt. Da muss ich ja da sein. Was ja auch richtig ist, das ist ja unser Job. Aber es kann ja nicht sein, dass ich die erste namentliche um 10 Uhr habe, dann habe ich nochmal eine um 15 Uhr und dann nachts um 2. Also wie soll ich das denn in meinem Leben einplanen, wenn ich eben diese Pflege- und Sorgeverantwortung habe? Da könnte man mal endlich zu einer besseren Vereinbarkeit kommen, indem man zum Beispiel einen festen Termin für Abstimmungen festlegt, sodass das Leute auch planen können.
Aber so wie sich das anhört, klingt es ja danach, als wäre die Politik, so wie sie hier bei uns in Deutschland, auch im Bundestag betrieben wird, nicht nur Frauen, sondern regelrecht menschenfeindlich.
Politik grenzt aus. Also es geht auch nicht nur um Menschen, die Sorge- und Pflegeverantwortung haben. Es geht zum Beispiel auch um Menschen, die chronische Erkrankungen haben, die Behinderung haben, die irgendwelche Einschränkungen haben, dass sie eben mit dieser Taktung vielleicht nicht mithalten können, dass sie gar nicht erst die Chance haben, überhaupt auf Listen zu kommen und gewählt zu werden. Und genau diese Repräsentation fehlt. Und das muss doch eigentlich unser Ziel sein, dass sich die Gesellschaft wirklich als Ganzes abbildet. Aber ja, also so wie Politik organisiert ist, ist sie gemacht für eine gewisse Klientel, die natürlich auch ganz dankbar ist, dass sie diese Chance hat und eben nicht für die gesamte Gesellschaft. Das ist so ein bisschen wie beim Bildungssystem. Das guckt sich ja auch exakt einen Lerntypen an, ne? Kurz rein, dann wieder raus und dann war's das, anstatt auf die wirklichen Stärken und Schwächen von Kindern und Jugendlichen einzugehen. Also so, ich finde, das kann man ganz gut vergleichen. Und das ist eben das Problem. Man muss an diese Strukturen ran. Werden nicht nur die kompetentesten Leute PolitikerInnen. Und es werden nicht nur die Leute, die die besten Ideen haben, PolitikerInnen, sondern es werden eben die kommen an diese Position, die auch in diesen Strukturen
bei denen
übervorteilt
die
werden. Ja.
Bei denen die Voraussetzungen stimmen. Und genau. Das, was Sie über das Bildungssystem sagen, das setzt sich ja dann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen fort. Wir wollten ja in diesem Gespräch mal auf das Jahr blicken, das vor uns liegt. Sie sagen ja oft, Politik müsse sich am Alltag der Menschen orientieren, auch PolitikerInnen müssen sich am Alltag der Menschen orientieren, nicht an Macht spielen. Was läuft denn aus Ihrer Sicht im Moment grundsätzlich falsch im Land?
Inhaltlich oder von den Strukturen?
Das sind ja sowohl als auch, Ebenen. Aber fangen wir mal bei den Inhalten an.
Naja, also dass sich die aktuelle Regierung nicht an der Mehrheit der Menschen orientiert. Das ist das große Kernproblem, dass sich immer mehr Menschen abgehängt und nicht gehört fühlen. Dass sie eben sagen, ich gehe an die Wahlurne und es wird mir was versprochen und dann passiert am Ende trotzdem nichts. Also wir haben ja gesagt, wir wollen an Hunderttausenden Haustüren klopfen. Das haben wir auch gemacht. Wir sind an den Infoständen, wir sind bei Debatten und Diskussionen dabei. Das machen andere Parteien zum Teil auch. Aber ich glaube, das Ausmaß, in dem wir das machen, das macht schon einen großen Unterschied. Und wenn man an jede Haustür klopft und immer wieder hört, ich kann mir das nicht mehr leisten, ich habe total Angst, dass ich aus der Wohnung fliege, ich weiß nicht, wie ich meinem Kind noch ein warmes Essen auf den Tisch stellen soll. Wenn es eine Autoreparatur nötig hat, um zum Job wiederzukommen, dann kann ich die eigentlich nicht finanzieren. Also wenn man damit jeden Tag wieder konfrontiert ist, dann weiß man doch, wir sind eigentlich formal ein reiches Land. Ja? Also wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Und es kann doch nicht sein, dass ein so reiches Land es nicht schafft, für die Mehrheit der Menschen ein Leben zu organisieren, das bezahlbar ist und wo alle das haben, was sie zum Leben brauchen. Also mit Blick auf ein bezahlbares, ja, eine bezahlbare Wohnung, auf ein Gesundheitssystem, wo es wirklich um die Menschen und nicht um Profite geht, auf eine gute Altersvorsorge, auf gute Löhne und so weiter. Also das ist doch das Kernproblem und über das müssen wir reden. Aber es findet eine Ablenkungsdebatte nach der nächsten statt. Anstatt sich die wirkliche Spaltung der Gesellschaft anzugucken, in Arm und Reich, in Oben und Unten, versucht man die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, weil das ja so viel einfacher ist. Und da mache ich auch allen demokratischen Parteien, die sich daran beteiligen, wirklich den konkreten Vorwurf, damit Menschen in die Hände zu spielen, die wirklich nichts Gutes für uns im Sinne haben. Sagen wir es mal so.
Dazu passt ja, dass Kanzler Merz zu Beginn des Jahres nochmal betont hat, dass für ihn der Aufschwung der Wirtschaft das Wichtigste ist. Was wäre denn sozusagen als Gegenprogramm das Wichtigste für die Linke in zwei Sätzen?
Erstens, dass die Menschen sich hier ein gutes Leben leisten können, also Bezahlbarkeit des Lebens. Und zweitens, ich stimme Friedrich Merz zu, wir brauchen eine starke Wirtschaft. Die Frage ist nur so ein bisschen, was macht er denn dafür? Das habe ich noch nicht rausgefunden, weil wir sagen als Linke ganz klar, die Wirtschaft braucht Verlässlichkeit und nicht dieses ganze Hin und Her, Verbrenner aus, ja, nein, vielleicht machen wir jetzt doch wieder ein bisschen länger fossile Energie, auch wenn wir wissen, wie schädlich das ist und ja, dieses Technologieoffenheit, das klingt immer ganz toll, wir kommen damit aber nicht weiter. Also wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen Investitionen, um die Wirtschaft anzukurbeln, weil wenn der Staat investiert, dann zieht auch die Privatwirtschaft tendenziell eher nach und wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen konsumieren können. Also das finde ich immer besonders abstrus in diesen ganzen Debatten darüber.
Sie sagen als Linke, der Konsum muss sich erhöhen?
Die Menschen müssen die Möglichkeit haben zu konsumieren. Naja klar, wir müssen ja die Binnennachfrage ankurbeln. Ja? Also es kann doch nicht sein, dass immer mehr Menschen sagen, sie können sich kein warmes Essen oder keine warme Wohnung mehr leisten, dass die Menschen nicht zum Friseur im Ort gehen können oder zum Bäcker. Was bedeutet das denn? Ja, dass die flächendeckend pleite gehen. Ich will ja, dass die Leute sich ein gutes Leben leisten können. Ja, vollkommen klar. So, und das würde eben auch der Wirtschaft helfen. Oder mein Lieblingsbeispiel ist halt immer das Thema Wohnungsbau. Wir wollen ja mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Da sagen wir zum einen, wir brauchen den Mietendeckel, damit wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe in den Markt kriegen. Aber wir wollen vor allen Dingen auch sozialen Wohnungsbau fördern, also investieren. Das würde die Baubranche ankurbeln, die dann auch wieder mehr Leute einstellen können. Die schwächeln nämlich gerade ganz massiv. Das würde auch dafür sorgen, dass Material gebraucht wird, zum Beispiel Stahl. Wir müssen unsere Stahlindustrie erhalten. Das ist sehr wichtig. Also ich will nicht angewiesen sein auf Importe aus anderen Ländern. Ich will, dass wir das hier haben. Da könnte man dann Regularien reinschreiben, ne? Local Content, also dass
Aber schon
Stahl
in der
hier
letzten,
verwendet werden muss.
Schon in der Ampelregierung ist doch die SPD an dem Programm, wir bauen so und so viele 100.000 Wohnungen gescheitert.
Genau, weil man natürlich auch die finanziellen Mittel dafür braucht und die werden ja nicht freigegeben. Ich wollte es nur ganz kurz zu Ende führen. Also wir hätten so viele Vorteile. Ja, die Wirtschaft würde angekurbelt werden auf verschiedenen Ebenen und wir hätten eben diesen bezahlbaren Wohnraum. Dann haben Leute mehr Geld übrig, dass sie in anderen Konsum stecken können. So, also das ist doch die Logik dahinter. Und dass darüber überhaupt nicht geredet wird, sondern dass ich immer nur diese Phrase höre, wir brauchen eine starke Wirtschaft und die Linke will nicht begreifen, dass wir eine starke Wirtschaft brauchen. Doch, aber wir wollen eben auch das, was dafür getan wird. Und Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Die muss der Mehrheit der Menschen zugutekommen. Deswegen sagen wir ja auch, wir brauchen gute Löhne. Wer hier was erarbeitet, soll davon auch profitieren. Das funktioniert zum Beispiel auch, indem ich mehr Beteiligung in den ganzen Industrien ermögliche, weil die Leute, die da arbeiten, in der Stahlindustrie, in der Automobilindustrie, in der Chemieindustrie, das ist jetzt auch gerade da, wo ich herkomme, in Sachsen-Anhalt ein Riesenthema, die wissen, was sie da tun. Und die haben auch ein Interesse daran, dass diese Industrien langfristig erhalten bleiben. Die haben kein Interesse daran, dass es kurzfristig ganz viel Kohle gibt für einige wenige, die sich dann hier aus dem Land verpissen, weil so ist es ja im Endeffekt, ja. Irgendwelche internationalen Fonds und Leute, die da handeln, die haben Interesse, dass es
ja,
hier vor Ort bleibt.
Aber die Leute müssen es auch wollen. Also diejenigen, die in diesen Branchen arbeiten, müssen es auch wollen. Und nicht nur die Parteien haben ja ein Problem mit Mitgliedern, sondern Gewerkschaften haben das Problem auch. Und wir wissen alle, zum Arbeitskampf braucht es eine Organisation.
Absolut. Deswegen kann ich auch nur alle aufrufen, in die Gewerkschaften zu gehen. Aber man sieht ja auch, wenn man mit Betriebsräten spricht und mit Menschen, die eben in diesen Betrieben arbeiten. Und die haben die Leute da auch an einen Tisch geholt. Und natürlich haben die gute Ideen, wie diese Industrien sich zukunftssicher aufstellen können. Die hängen da dran. Die arbeiten da seit Generationen dran. So, also warum hört man nicht auf diese Expertise und lässt stattdessen immer irgendwelche Manager irgendeinen Mist entscheiden, der einigen wenigen hilft, aber dort in der Fläche zu tausendfachem Arbeitsplatzabbau führt?
Aber ist das nicht auch ein bisschen pauschal? Also ich bin ja grundsätzlich Ihrer Meinung, aber sozusagen Unternehmensführungen und ManagerInnen einfach zu bashen, das bringt es auch nicht. Ganz blöd sind ja da auch nicht alle.
Nee, aber die Frage ist ja, welches Interesse haben die? Also wenn ich jetzt hier ein Unternehmen habe, das vor Ort gewachsen ist, ja, wo auch die Leute aus der Region kommen, die das führen und managen. Also ich gucke zum Beispiel auf das Stahlwerk bei mir bei Osnabrück in Georgsmarienhütte, da sehe ich, da ist eine Leidenschaft, dass es da auch bestehen bleibt, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass es auch einfach funktioniert. Aber man hat einfach die Konzerne, und das sehe ich zum Beispiel bei ThyssenKrupp, auch ein Stahlwerk. Da habe ich ein Management, das ist international unterwegs. Das guckt halt vor allen Dingen, wie können die AktionärInnen möglichst in wenig Zeit viel Geld aus diesem Unternehmen ziehen. Das hat kein Interesse daran, dass dieses Unternehmen auch lange da bleibt. Weil wenn das da dicht macht, dann geht man eben woanders hin. Und das ist eben das Problem. Und da muss ich einen Riegel vorschieben. Nicht vor denen, die wirklich hier vor Ort sind und auch dafür sorgen, dass sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden das Unternehmen stark aufbauen. Aber wir sehen ja eben immer wieder, dass genau das passiert. Oder wir müssen nicht nur nach NRW gucken, wir können nach Sachsen-Anhalt gucken, da wo ich herkomme. Die Dow Chemieunternehmen, die machen da jetzt ihre Betriebe dicht. Da drohen auch ganz viele Menschen ihre Arbeit zu verlieren. Es gibt laut Gewerkschaft Interessenten, die Werke übernehmen wollen, aber die Dow sagt, ach naja, eigentlich ist es ganz gut, wenn wir ein bisschen Marktbereinigung machen. Das kann doch nicht wahr sein. Die haben jahrzehntelang auf Kosten der Menschen dort, ja, meine Familie hat da auch gearbeitet, haben die Riesenprofite eingefahren und jetzt lassen sie die Menschen einfach im Stich, weil sie sagen, ach, was soll's, brauchen wir nicht mehr. Und sowas ärgert mich. Das will ich nicht. Da, finde ich, muss die Politik klare Vorgaben machen und ich finde, das ist doch eigentlich das Normalste der Welt.
Lassen Sie uns nochmal auf Friedrich Merz gucken. Sie haben dem Kanzler ja schon einiges vorgeworfen, dass er mit Rechtsextremen paktiert, dass er die Probleme des Landes nicht versteht, dass er eine Politik der sozialen Kälte betreibt. Ist Merz eigentlich Ihr politischer Lieblingsfeind?
Also ich habe politische Konkurrenz und ich habe einen politischen Feind und das sind Rechtsextreme. So. Und bei Friedrich Merz trifft natürlich eine ganze Menge zusammen. Also ich meine, er nannte sich ja mal obere Mittelschicht. Ich würde sagen abgehobene Mittelschicht. Ich meine, wer ein Privatflugzeug hat und Millionen auf dem Konto. Auch das ist schon
gar nicht
eine kritische Frage. Ja. Und ich meine, niemand wünscht sich mehr als ich, dass Friedrich Merz eine Politik für die Mehrheit in diesem Land macht. Also wenn er einen armutsfesten Mindestlohn einführt beispielsweise, bin ich die Erste, die gratuliert und applaudiert, dass er das tut. Ja, wenn er investiert in sozialen Wohnungsbau, ins Gesundheitssystem, in die Bildung, in den Klimaschutz, bin ich die Erste, die sagt, super Sache, wir sind mit dabei. Aber genau all das macht er ja nicht. Und das ist eben das Grundproblem. Und wenn er sich jetzt am Anfang seiner Regierungszeit hinstellt und sagt, wir werden dann schon im Sommer einen deutlichen Aufschwung merken, naja, jetzt sind wir mittlerweile im Winter und wir merken hier ja nichts, dann muss man auch sagen, hat er halt leider eine große Klappe, aber es ist nicht so viel dahinter. Und vielleicht muss er da auch mal ein bisschen überlegen, was er den Leuten verspricht und was er dann am Ende wirklich einhalten kann.
Naja, bei Friedrich Merz bin ich mir nicht so sicher, ob man ihn auffordern sollte, allzu viel den Mund aufzumachen. Was da an manchen Stellen rauskommt, ist ja für einen Kanzler manchmal auch eher etwas unwürdig und peinlich. Diese Regierung ist ja inzwischen extrem unbeliebt. Friedrich Merz wird als Kanzler nach einem guten halben Jahr so wenig gemocht wie Olaf Scholz nach 3 Jahren. Warum kann die Linke davon nicht stärker profitieren? Sie sind ja bei Umfragen um die 10%. Das ist natürlich für so eine kleine Partei gut. Aber sie bleiben eben dabei. Angesichts so einer Politik. Wieso?
Also erstmal muss man ja schauen, was wir im letzten Jahr hingelegt haben. Also wir waren ja wirklich totgesagt, sind dann von 3-4% auf 8,8 gekommen. Jetzt sitzen wir so bei 10-11. Wir werden im März in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz in die Landtage einziehen. Zum ersten Mal in ja südwestlichen Flächenländern. Ja, sage ich auch. Also davon bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, wie hoch. Ich kenne die Leute da vor Ort, die sind super engagiert. Die machen einen tollen Wahlkampf und eine tolle Arbeit. Also wir sind gerade dabei, uns wirklich zu verankern. Wir haben bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen wirklich flächendeckend Leute in die Räte schicken können. Und das ist jetzt unser Ziel. Und natürlich muss man den Leuten, die jetzt jahrelang, jahrzehntelang das Gefühl haben, dass ihnen das Blau vom Himmel versprochen wird, aber dann nichts passiert, auch erstmal zeigen, dass man als Partei eine andere Praxis hat. Genau deswegen gehen wir an die Haustüren, machen die Sozialberatung, haben den Heizkostencheck, unseren Mietwucherrechner, unser Portal für Mindestlohnbetrug, Meldeportal, so rum. Wir müssen ja auch zeigen, dass wir konkret wirklich was ändern wollen und dass wir die Konzepte haben. Deswegen machen wir das zum einen. Wir haben unsere Veranstaltung, wo wir Leute zusammenholen, um mit denen gemeinsam neue Wege zu finden. Und wir sagen immer wieder ganz klar, dass wir gemeinsam wirklich was verändern können, nicht über Nacht. Aber wir haben diese Macht. Und es dauert natürlich, dieses Vertrauen zurückzugewinnen, was alle demokratischen Parteien auch irgendwo verspielt haben.
Aber das heißt, die Linke macht alles richtig und es gibt nichts, was sie besser machen können?
Ich finde, wir sind auf einem sehr guten Weg im letzten Jahr, auch mit dem neuen Parteivorstand, mit den neuen Parteien. Parteivorsitzenden, auch jetzt mit der neuen Fraktion. Wir haben auch viele Fehler gemacht in den Jahren zuvor. Auch wir haben die Leute enttäuscht. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ja, also wir lagen auch am Boden. Aber wie wir jetzt wieder zurückgekommen sind, wie wir auch natürlich eine Partei sind, die gerade lernt, die jetzt auch schaut, wie kann sie die ganzen neuen Mitglieder einbinden, die neuen Perspektiven. Wir sind ja auch gerade dabei, einen Programmprozess zu starten, zu schauen. Ja, also wir hatten auch vor 15 Jahren nicht die Antworten auf alles. Man mag es kaum glauben. Ja, da sind wir jetzt ja auch noch mit beschäftigt. Also da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben, klar, aber wir sind auf einem guten Weg. Und je mehr Menschen dabei mitmachen, desto mehr können wir natürlich wieder erreichen. Aber klar, die Leute wollen konkrete Verbesserungen. Und solange wir natürlich nicht an Regierungen beteiligt sind, können wir das nur im Kleinen machen.
Eben durch die Zahlberatung, aber auch durch Spenden. Politik muss der Linken muss konkret spürbar sein. Ja. Und was würde das denn ganz praktisch bedeuten bei den vier Landtagswahlen, die jetzt in diesem Jahr anstehen?
Also beispielsweise in Berlin, da haben wir ja durchaus große Chancen, das Rote Rathaus zu holen mit Elif Erab, wirklich unserer tollen Spitzenkandidatin. Und die sagt ja ganz klar, wenn sie regierende Bürgermeisterin ist, dann wird sie erstmal dafür sorgen, dass es keine Zwangsräumung mehr aus kommunalen Wohnungsbaugesellschaften gibt und dass es da einen Mietendeckel gibt.
Sie glauben, dass die Linke die regierende Bürgermeisterin stellen kann?
Das ist unser Ziel, natürlich, ganz klar. Das schaffen wir natürlich nicht alleine. Dafür brauchen wir auch eine Regierungskoalition. Da wird eine ganze Menge zu verhandeln sein. Ist ja vollkommen klar, aber wir spielen auf Sieg. Also ich meine, wir waren hier bei der Bundestagswahl die stärkste Partei. Also warum sollten wir nicht den Anspruch haben, hier auch die regierende Bürgermeisterin zu stellen? Ich sag mal so, unsere Kandidatin ist also wirklich mit Abstand die Beste, die da gerade um den Einzug kämpft.
Und Berlin ist natürlich für Sie eher ein Heimspiel als zum Beispiel Baden-Württemberg?
Das würde ich so gar nicht mal sagen, aber ja, natürlich, also in Baden-Württemberg hatten wir noch nicht das Glück, im Landtag zu sein, das wird sich jetzt ändern. Wir haben da ein tolles Spitzentrio, drei Frauen übrigens, aus verschiedensten Bereichen und da sind wir realistisch, da werden wir eher die soziale Opposition sein, aber genau das braucht halt Baden-Württemberg ganz dringend. Ne? Also wo wir auch Grüne haben, die ja eher sehr konservativ sind und auch eine SPD, die ja sowieso schon seit Jahr und Tag irgendwie so ein bisschen mit ihrem sozialdemokratischen Erbe hadert, da braucht es natürlich eine soziale Opposition, die mal genau hinschaut, ja, die halt sagt, Baden-Württemberg ist ein reiches Land, weil die Menschen dort wirklich hart arbeiten dafür. Also muss ja auch die Mehrheit davon profitieren, weil auch in Baden-Württemberg haben wir das Problem von steigenden Mieten, die sich niemand mehr leisten kann. Ja? Von Daseinsvorsorge, die zusammengespart wird. Und da braucht es mal eine Stimme, die darauf aufmerksam macht und sagt, hey, so kann es anders laufen.
Ich sagte es ja eben schon, die Linke ist bei ungefähr 10% zurzeit, die AfD hingegen bei weit über 20%, fast so hoch wie die Union in den Umfragen der vergangenen Monate. Und UnterstützerInnen der AfD geben dann als häufigsten Grund an, wenn sie gefragt werden, dass sie über die Politik der anderen Parteien enttäuscht sind. Glauben Sie das?
Ich glaube, es gibt da verschiedene Ebenen, die man voneinander unterscheiden muss. Also es gibt Menschen, die wählen die AfD, weil sie eine rechtsextreme Partei ist, weil sie genau das wollen. Und da ist es einfach sehr, sehr schwer ranzukommen.
Und dann wollen sie nicht zugeben, dass sie menschenfeindlich und rassistisch sind. Und dann ist es halt leichter zu sagen, wir sind so enttäuscht und deswegen wenden wir uns der AfD zu.
Genau, ich glaube, es gibt einen Teil, der eben genau dieses Rechtsextreme will. Aber ich bin der festen Überzeugung, es gibt auch einen Teil der Menschen, das merke ich auch in den verschiedenen Gesprächen, weil mit den Wählern in der AfD diskutiere ich ja durchaus sehr, sehr gerne, die wirklich sagen, wir sind wütend, wir sind frustriert und die AfD schafft es, diese Wut aufzugreifen, so ein Anti-Establishment-Ding draus zu machen und zu sagen, wenn wir kommen, dann wird alles anders. Das Problem ist, wenn man dann mit diesen Leuten redet und sagt, was wird denn dann anders für dich und besser, dann kommt vielleicht noch dieses Thema, ne, dann wird nicht mehr so viel Geld für Geflüchtete ausgegeben, da muss man dann wirklich nochmal an diese ganzen Rassismusfragen auf jeden Fall ran und auf die Fragen, ne, warum kommen Menschen zu uns und was kann man da eigentlich machen, Fluchtursachen bekämpfen statt Geflüchtete, aber dann muss man da auch konkret fragen, was hat die AfD denn für euch im Angebot und das ist ziemlich dünne. Die sind nicht für einen armutsfesten Mindestlohn. Die stellen sich gegen Gewerkschaften und gegen Arbeitsrechte. Die wollen den Soli-Zuschlag abschaffen, der sowieso nur von den reichsten paar Prozent in diesem Land bezahlt wird. Ja, die wollen Steuergeschenke für Superreiche noch viel mehr, als es die FDP jemals gefordert hat. Also das muss man den Leuten begreiflich machen. Und gerade im Osten, wo ich
aber
herkomme.
Warum sind WählerInnen der AfD davon überzeugt, und zwar auch WählerInnen der unteren Mittelschicht, also mit geringem Einkommen, die AfD würde ihnen was Gutes tun?
Auch das, finde ich, muss man von zwei Ebenen betrachten. Zum einen schafft es die AfD unfassbar gut, das zu verkaufen. Und vor allen Dingen sind die Leute eben seit Jahrzehnten frustriert. Und da hat so eine Partei auch ein leichtes Spiel. Weil wenn alle anderen demokratischen Parteien enttäuscht haben, und da muss ich auch meine in Teilen mit einbeziehen, dann ist es natürlich für eine andere Partei sehr einfach, da reinzugrätschen und zu sagen, na, jetzt kommen wir. Und dann ist es total schwierig, aus dieser Emotionalität, aus dieser gefühlten Realität, aber eben auch aus den Fakten, die man wirklich sieht, ne? Also dass immer mehr Menschen Probleme haben, auch ihre Rechnung zu bezahlen etc., aus dieser ganzen Gemengelage rauszukommen und zu sagen, hey, aber das, was die da fordern, das bringt euch überhaupt nichts. Im Gegenteil, davon wird das alles noch schlechter. Und das, was wir hier anbieten, mit euch gemeinsam zu erreichen, das ist zwar weit weg, aber es ist das, was wirklich funktionieren kann. Das ist schwer. Da haben auch die Leute, ich verstehe das total, gar nicht den Nerv, sich damit die ganze Zeit zu beschäftigen. Die haben genug Sorgen. Ja? Die müssen ihren Job machen, die müssen um ihre Kinder kümmern, um Menschen, die sie pflegen müssen und so weiter. Da wirkt die einfache Lösung natürlich erstmal sympathischer. Und je schlechter es den Leuten geht, desto mehr fahren sie ja die Ellenbogen aus. Also da kommt ja eine ganze Menge, das ineinander greift. Aber ich werde die Wähler der AfD nicht aufgeben. Ich will die wieder zurückholen. Ich glaube nicht, dass die für die Demokratie verloren sind. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich werde diesen Rechtsextremen nicht das Feld überlassen. Niemals.
Sie haben ja ein ganz starkes Sozialprogramm. Und dennoch dringen Sie bei diesem Klientel, von dem Sie sagen, wir wollen es nicht aufgeben, weil es bei der AfD gelandet ist. Sie dringen damit auch nicht wirklich durch.
Das dauert natürlich. Das stimmt absolut. Es wird aber in der Tat besser. Und die Frage ist auch immer so ein bisschen, wer dringt zu wem durch? Also ich bin da so ein bisschen verbrannt, ne? Also ich bin wirklich die Red Flag für viele, weil ich natürlich einfach eine bestimmte Stellung habe und weil viele, die vielleicht AfD-nah sind oder die AfD wählen, sagen, ja, von der lasse ich mir überhaupt nichts sagen. So beispielsweise im Betrieb. Dann habe ich aber jetzt immer mehr GenossInnen, die genau das erreichen, weil sie die Leute kennen. Ich habe jetzt Leute bei mir in der Fraktion, die eben aus dem Pflegebereich kommen, die da ganz anders mit den Leuten sprechen können, als ich das jemals könnte. Und genau das ist eben so wichtig. Ich sage immer, ich habe meine Rolle und die erfülle ich auch gerne, aber ich brauche alle meine GenossInnen, alle meine UnterstützerInnen, die mit den Leuten in ihrer Nähe sprechen, mit ihren Familien, mit ihren FreundInnen, mit den KollegInnen, mit Bekannten, um deutlich zu machen, so geht das nicht. Und das ist natürlich ein Projekt, das nicht so einfach ist, aber das natürlich auch erste Erfolge zeigt. Ich meine, wir haben es doch gesehen bei der Bundestagswahl. Wir haben Direktmandate geholt, die uns niemand zugetraut hätte. Hier allein in Lichtenberg, ja, dass Ines Schwertner das Mandat bekommen hat und nicht Beatrix von Storch. Die dachte so, als Westelite-Adel kann sie sich da mal eben hinsetzen und den Osten holen. Nee, kannst du nicht, weil unsere Parteivorsitzende, ja, die ist losgegangen und die stand in den Haustüren. Die macht ihre Sozialberatung vor Ort und die hat die Menschen überzeugt. Also ich sehe doch, es kann funktionieren. Aber ich sag's nochmal, nicht über Nacht. Dafür ist zu viel passiert.
Was ich wirklich unterirdisch finde, ist, dass Sie immer mal wieder mit Alice Weidel verglichen werden.
Das finde ich allerdings auch unterirdisch. Ich habe heute gerade einen Artikel gesehen, ja.
So nach dem Motto, links wie rechts, beides laut, beides radikal. Ich habe kürzlich ein Interview in der Welt gelesen mit dem Vorsitzenden der FDP. Und da hat die Welt tatsächlich gefragt, wer ist gefährlicher, AfD-Chefin Alice Weidel oder linke Fraktionschefin Heidi Reichenick? Also ich an ihrer Stelle würde Schnappatmung kriegen bei diesem Vergleich.
Ja gut, ich weiß aber auch, dass es die Springerpresse ist. Also was soll ich da noch sagen? Es passiert häufig, ich habe heute auch gerade eine Überschrift gelesen diesbezüglich. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, diese Gleichsetzung von links und rechts. Das ist ja ein beliebtes Spiel hier in Deutschland gerade.
Genau, so und zu tun, strategisch.
So zu tun, als sei das irgendwie ähnlich, was es natürlich nicht ist. Ja, also im Gegenteil. Also wir stehen für soziale Gerechtigkeit, für Menschenwürde, für gleiche Rechte für alle. Und die AfD steht da für Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihrer Sexualität, ihrer Religion abzuwerten, auszugrenzen. So, und vor allem hat sie ja mit der Demokratie auch nicht allzu viel am Hut. Sie arbeitet ja jetzt schon daran, die auszuhöhlen. Und das alles immer auf eine Stufe zu stellen, das mag vielleicht für den einen oder anderen opportun erscheinen, ja, um uns da irgendwie aus dem Spiel zu drängen. Aber man muss sich halt einfach immer fragen, welche Rolle spielt man selber in der aktuellen Situation? Und was hat man eigentlich getan, damit es so kommt? Und was tut man, damit es vielleicht wieder besser wird? Und also ich kann die Frage für mich beantworten. Ich kann morgens in den Spiegel gucken. Ich hoffe, das können alle anderen, die sowas schreiben, die sowas fragen, die das entsprechend beantworten, dann auch tun.
Aber nochmal die Frage, wird es denn strategisch eingesetzt?
Gegen uns? Ja, natürlich. Das ist ja ganz klar, weil ich meine, das, was wir ja wirklich wollen, ist, die Verhältnisse zu ändern. Wir sagen ja ganz klar, wir wollen...
Das will allerdings die AfD auch.
Ja, wir wollen die Verhältnisse so ändern, dass es der Mehrheit besser geht. Was wir wollen, ist an das Wirtschaftssystem ran. Die AfD will die Demokratie zerstören. Das ist der große Unterschied. Und das ist das, was ich auch von Union und von der FDP und von allen anderen erwarte, dass sie das auch endlich mal anerkennen. Dass es hier nicht darum geht, Menschen gleichzusetzen und irgendwie an die Seite zu stellen, sondern sich eben damit auseinanderzusetzen. Und dass man gegen die AfD ist, dass man gegen Rechtsextremismus ist, gegen Rassismus, gegen Sexismus, Ableismus, all das, das ist für mich demokratische Pflicht. Ja, das ist für mich klar, dass ich Demokratin bin und Antifaschistin bin. Und dass man sich mit uns kritisch auseinandersetzen kann, das finde ich ja vollkommen in Ordnung. Das sollen sie auch tun. Ich kritisiere ja die anderen demokratischen Parteien auch. Das ist ja auch mein Job. Aber das auf einem gewissen Niveau mal hinzubekommen, sich wirklich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, das können sie eben nicht, weil sie nichts dagegen sagen können. Das merke ich immer wieder in Talkshows, wenn man an solche Fragen kommt, warum wir denn keine gesetzliche Rente haben, die wirklich vor Altersarmut schützt. Oder warum Vermögen weniger besteuert werden als Arbeit zum Beispiel. Dann holt jeder von denen ständig den Sozialismusvorwurf raus, wo ich denke, okay, gut, alles klar, habe ich verstanden, wir haben unterschiedliche Definitionen davon, aber was sagt ihr denn jetzt zu meinem Vorschlag zum Rentensystem? Was sagt ihr denn jetzt zu meinem Vorschlag zur Vermögensteuer?
Ist nicht zu finanzieren.
Ja, ne, und ich kann dann nachweisen, dass es doch funktioniert und dann wird man auf einmal ganz, ganz leise. So. Und dann, wenn man sich natürlich mit diesen Inhalten nicht auseinandersetzen will, dann versucht man es eben auf diese Art und Weise. Aber wie gesagt, das muss dann jeder mit sich vereinbaren können.
Lassen Sie uns doch mal über Frauenpolitik reden. Sie sagen ja völlig zu Recht, Frauenrechte sind eine Machtfrage. Heißt das im Umkehrschluss, weil wir mit der Gleichberechtigung hier im Land so wahnsinnig langsam vorankommen, dass Frauen machtlos sind?
Nein, das auf gar keinen Fall. Aber sie sind eben strukturell benachteiligt auf allen Ebenen. Und das ist eben der große Unterschied. Also wir schauen uns einfach mal das Thema Bezahlung an beispielsweise. Ja, der Gender Pay Gap, der ja jedes Natürlich. Jahr einmal wieder rausgeholt wird. Und dann sagen wir wieder, oh, wie schlimm das alles ist. Und dann ist es wieder erledigt. Es gäbe ja konkrete Maßnahmen, um den wirklich zu verringern. Also der
Es Armuts- gibt ja schon das Transparenz.
Genau, aber das reicht ja vorne und hinten nicht. Also wir bräuchten einen armutsfesten Mindestlohn zum Beispiel, weil vor allen Dingen eben Frauen in Jobs arbeiten, wo es nur den Mindestlohn gibt. Das würde uns helfen. Wir brauchen mehr Tarifverträge. Weil da ist das ja automatisch nicht das Problem, dass man diese krassen Unterschiede hat. Also wir könnten als Politik zum Beispiel dafür sorgen, dass Tarifverträge schneller allgemeinverbindlich erklärt werden können. Wir brauchen eine Aufwertung von Pflege- und Sorgearbeit, also bessere Löhne in den Bereichen, wo traditionell viele Frauen arbeiten. Also es sind ja konkrete Maßnahmen, an die wir ran könnten. Ja, und auch beispielsweise ein Verbandsklagerecht. Also wir haben das Transparenzgesetz, das ist ja super, aber da muss ich da immer alleine gegen vorgehen. Wenn ich Verbandsklagerecht hätte, dann könnten mich die Gewerkschaften da ganz anders unterstützen. Also wenn man wirklich was daran ändern will, dann liegen die ganzen Initiativen eigentlich auf der Straße. Jetzt ist ja die Frage, warum passiert das denn nicht? Warum diskutiert man denn stattdessen darüber, ja, aber der bereinigte Gender Pay Gap ist ja gar nicht so groß. Ja, das ist ja super, aber ein Thema ist jetzt zum Beispiel, ne, wie viele Menschen in Teil- oder in Vollzeit arbeiten. Also abgesehen Natürlich. Davon, dass wir sowieso über Arbeitszeit reden müssten, warum arbeiten denn so viele Frauen nur in Teilzeit oder in Minijobs, obwohl sie gerne mehr arbeiten würden? Naja, weil es keine gute Kinderbetreuung gibt. Also auch da könnte man ansetzen. So, das ist ja nur eins von vielen Themen. Ja, das ganze Thema Selbstbestimmung, also körperliche Selbstbestimmung und Frauengesundheit, das ist ja so ein bisschen ein Herzensthema von mir.
Oh, immerhin ist es zur Frauengesundheit, die hat es jetzt sogar in den Koalitionsvertrag geschafft, zum ersten Mal.
Richtig, die Endometriose vor allen Dingen, das muss man, das sage ich auch immer wieder, dass ich das gut finde, dass wir schon mal diesen kleinen Schritt gegangen sind. Da gibt es auch ein bisschen Geld für die Forschung mittlerweile, aber das ist ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Wobei, das kann man eigentlich so nicht sagen, weil man weiß, dass jede zehnte Frau betroffen ist. Es ist einfach wirklich ein Skandal, dass da so wenig nicht geforscht wird. Ja? Und wenn man sich dann anguckt, was für Forschung stattfindet, dann ist es, wie die Männer davon beeinflusst werden, dass ihre Partnerinnen Endometriose haben. Da fasse ich mir an den Kopf. Naja, dann haben wir aber noch das Thema Lipödem. Wir haben das Thema Autoimmunerkrankung. Wir haben das Thema Migräne. Wir haben das ganze Thema Verhütung. Ja? Warum wird dann nicht an Verhütung für Männer geforscht? Warum muss ich denn Verhütung auch noch bezahlen? Also ich muss mich ja schon kümmern und die hormonellen und finanziellen Nachteile alle auch noch mit einkassieren. Warum passiert denn da nichts? Also das ist so ein Riesenthema. Und von queeren Menschen müssen wir da gar nicht erst anfangen. Also die existieren quasi überhaupt nicht in der Gesundheit. Ja? Und auch die Frage nach Medikamenten zum Beispiel. Warum wird da nicht auch Medikamenten, also warum werden die nicht an Frauen auch getestet? Ne? Mit ihren Zyklen beispielsweise wird mir dann immer erklärt, das sei so kompliziert. Ja, genau deswegen muss man es doch machen. Also all diese krassen Ungerechtigkeiten, dass man das überhaupt mal zur Sprache bringt, das finde ich ist auch eine große Leistung, gerade der jüngeren Generation, die das jetzt auch medial so sehr pusht, also zumindest über die sozialen Medien.
Aber im Moment ist ja das Problem, es ist ja nicht nur so, dass es kleine Schritte sind, es gibt ja einen richtigen Backlash. Ja. Also man hat den Eindruck, ähnlich wie bei der Klimapolitik, jetzt geht's mal um die Wurst, jetzt geht's um Krieg, jetzt geht es ums wirtschaftliche Überleben und dann spielen Frauenpolitik und ihre Interessen wieder keine Rolle.
Ja, das sowieso und vor allen Dingen haben wir eben diese massiven Rückschritte ja weltweit. Also wenn wir uns das anschauen, was da gerade passiert, dann ist man ja momentan nur damit beschäftigt, überhaupt die Stellung zu halten, statt mal nach vorne zu kommen. Und das war der Punkt, den ich vorhin gerne noch ansprechen wollte. Das passt mir ganz gut, auch mit Blick auf die AfD hier. Also gerade wenn ich im Osten unterwegs bin, auch gerade bei älteren Frauen, wenn ich denen dann davon erzähle, dass die AfD sich gegen Schwangerschaftsabbrüche einsetzt, dass sie mich mehrmals als Kindermörder oder Kindermörderin bezeichnet hat, je nachdem, wie sie gerade beim Gendern drauf war, dann macht die Leute das richtig wütend. Auch Leute, die eigentlich eher die AfD unterstützen, weil sie das zu DDR-Zeiten gab es ja den Schwangerschaftsabbruch, der straffrei war. Es war sicher nicht alles perfekt, um Gottes Willen, aber diese Frauen haben in den 90er Jahren dieses Recht verloren, als es diesen sogenannten Kompromiss gab, den wir jetzt haben. Und das wird immer so vergessen, als wäre das irgendwie nie passiert hier auf dem Boden dieses Landes. Und da kommt man halt wirklich gut ran zu sagen, ey Leute, ihr seid da gerade und unterstützt eine Partei, die euch eigentlich eure Rechte nehmen will. Aber warum funktioniert das so gut? Naja, alle Leute sind gerade überlastet, alle Leute sind frustriert. Ne? Also auch gerade Frauen, die immer den Spagat hinbekommen müssen zwischen Job und zwischen Familie, die man dabei nicht unterstützt, weil die Betreuungsstrukturen nicht funktionieren, weil die Löhne nicht gut genug sind. Da kommt dann natürlich wieder eine Partei von rechts aus und sagt, es ist doch viel einfacher, wenn du wieder zu Hause bleibst. Dann hast du das, ne, ist doch gar nicht so schlimm.
Das traditionelle Bild ist doch so viel angenehmer.
Genau, da hast du nicht so viel Stress.
Und du brauchst dich nicht um die Ernährung der Familie zu kümmern. Das macht doch dein Mann für dich. dafür hast du dann vielleicht nicht mehr ganz so viel zu sagen.
Ja, und der macht dann auch noch alles andere für dich. Ne? Also wir können auch alles wieder so zurückdrehen, darfst dann gar nicht mehr arbeiten und das mit dem Autofahren und mit dem Wählen, da kann man alles nochmal diskutieren. Also das ist ja wirklich abstrus und ich meine, das greift ja auch tief in die Mitte der Gesellschaft rein. Also ich erinnere mich an die letzte Wahlperiode beziehungsweise an den letzten Wahlkampf, ne, wo es dann irgendwie hieß, ja, man, die Frauen, die würden ja alle den Robert Habeck wählen, weil der so gut aussieht. Wo ich denke, also was ist das denn einfach für eine Frechheit, Frauen zu unterstellen, dass sie nicht
deswegen
nach Kompetenz wählen.
Deswegen wurden sie
wählen,
gewählt, ja, wegen ihres tollen Lippenstifts.
Ja, da bin ich ganz sicher, dass das viele Menschen dazu bewegt hat. Ne? Aber das sind halt so Momente, wenn das dann eben auch von Politikern, die sich gerne als die Mitte bezeichnen, gesagt wird. Also dann muss ich mich ja auch nicht mehr wundern.
Die sind vielleicht einfach nur neidisch,
das kann
weil
auch
sie
sein,
selbst gut aussehen würden. Nochmal ganz, ganz kurze Frauenpolitik. Welche drei Dinge würden Sie in der Frauenpolitik sofort ändern?
Oh Gott, wo fangen
ganz
wir da
kurz
an?
Nein, ganz kurz.
Ganz kurz,
drei
okay.
Sätze.
218 endlich abschaffen. Mehr Finanzierung für den Gewaltschutz von Frauen, Umsetzung der Istanbul-Konvention und Maßnahmen, um den Gender Pay Gap zu schließen, armutsfester Mindestlohn und einfachere Durchsetzung von Tarifverträgen. So.
Sie werden persönlich ja auch wegen Ihres Social-Media-Erfolgs häufig angefeindet. Manche nennen Sie TikTok-Linke.
TikTok-Linke? Also ich erkläre euch jetzt mal Heidis Social-Media-Problem. Politik gehört nicht auf TikTok. Politik gehört in Sitzungen, die niemand versteht. Heidi, du erklärst Dinge zu klar, zu schnell, zu verständlich. Das ist gefährlich. Denn wenn Menschen Politik verstehen, könnten sie denken, sie hätten etwas zu sagen. Und dann diese Likes. Zu viele Likes. Likes sind verdächtig. Likes bekommen Menschen, die etwas vereinfachen. Oder schlimmer, Menschen, die etwas verändern wollen. Weißt du, Heidi, Politik ist kein Ort für Verständlichkeit. Politik ist ein Ort für Erklärungen, warum leider gerade gar nichts geht. Also mein gut gemeinter Rat, weniger Reichweite, mehr Bedeutung. Weniger Hochformat, mehr Hinterzimmer. Da nimmt man dich auch endlich mal ernst.
Frau Reichenick, der Mansplainer behauptet ja, Sie stehen mehr für Aufmerksamkeit als für konkrete Politik. Es ist offenbar ein Fehler, Politik verständlich zu vermitteln?
Naja, ich sag immer, wer was verstanden hat, kann es auch in 30 Sekunden erklären. Wer es nicht verstanden hat und nichts Konkretes zu sagen hat, der schafft es auch in 90 Minuten nicht. Und das ist eben der große Unterschied. Wenn ich TikToks mache oder generell Videos, die eine Minute oder zwei dauern, dann sind die gut recherchiert. Dann spitzt man natürlich zu. Aber ich kann alles, was ich sage, belegen. Ich habe überall die Studien, ich habe unsere Anträge dazu, ich habe die Konzepte dazu, die kann man dann alle nachlesen. Wir verweisen da auch drauf. Aber erstmal zu sagen, hey Leute, hier haben wir ein Problem, deswegen ist es wichtig für dich, die Ideen der anderen finden wir problematisch und das sind unsere Vorschläge. Und das kurz und knackig. So muss Politik funktionieren. Weil die Leute haben nicht Zeit, sich 24/7 mit Politik zu beschäftigen. Die haben ganz andere Sorgen.
Also mir als Journalistin gefällt das natürlich. Aber wie viel Zuspitzung und wie viel Show in der Politik darf es denn sein?
Ich meine, das gab es schon immer. Ja? Wenn man sich auch die Debatten anguckt aus früheren Jahrzehnten, das ist ja jetzt irgendwie keine neue Entwicklung, dass man zuspitzt und dass man auch mal ordentlich austeilt. Ich finde, aber es muss immer ganz klar sein, was man sagt, ist faktenbasiert, wir lügen nicht und man muss konkrete Vorschläge haben. Und das ist mir auch immer wichtig. Also bei allem, was ich mache, wird man sehen, ich habe da eine konkrete Idee, wie man es anders machen kann. Und die biete ich den Leuten an. Und wenn sie dann Lust haben, sich damit intensiver auseinanderzusetzen, dann haben wir ganz viel, also wenn die Linke was gut kann, dann ist es elendig lange Texte schreiben. Ja, also da haben wir so viel im Angebot, muss man sich gar keine Sorgen machen. Aber ich sag's nochmal, die Leute haben so viel um die Ohren. Wenn die dann irgendwie abends nach Hause kommen, ja, dann wollen die vielleicht nicht unbedingt die 90 Minuten Talkshow gucken, wo sie sowieso alle das sagen, was sie schon immer mal gesagt haben, sondern wollen sie einfach kurz gucken, hey, das ist ja interessant für mich, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das betrifft mich ja, das wusste ich überhaupt nicht. So, und dann kann man sich damit beschäftigen.
Aber ist das nicht auch so eine Abwehrhaltung der anderen Parteien, weil sie eben mit ihren Social-Media-Auftritten gerade junge Leute erreichen und sich andere Parteien, selbst die Grünen, sehr schwer damit tun?
Ja genau, und das ist ja nicht mein Problem. Also das Ding ist ja, es ist auch egal, wie toll die Videos produziert sind, wenn man keine guten Inhalte hat, dann helfen auch die besten Videos nichts. So, und wenn
und
ich
der
jetzt,
schönste Lippenstift.
Ja, und wenn ich jetzt irgendwie das Unionsprogramm verkaufen müsste, das könnte ich auch nicht, weil ich finde es halt wirklich grottig schlecht. So, aber ich habe ja was, wofür ich stehe und dann kann ich das auch kurz und knapp so übermitteln.
Daran merkt man ja, dass Aufgeben für Sie nie eine Option war. Gab es trotzdem Momente, in denen Sie gedacht haben, jetzt habe ich keinen Bock mehr?
Ich glaube, die hat jeder. Also wir alle brauchen mal irgendwie eine Pause zum Atmen. Wir alle sind mal frustriert und deswegen ist es ja so wichtig, dass niemand von uns irgendwie alleine kämpft. Also ich sage immer so ein bisschen provokant, bildet Banden, weil egal, ob du eine Demo organisierst, ob du dich mit Leuten triffst und berätst, was du vor Ort verändern möchtest, ob du in eine Partei eintrittst, ob du Briefe an deinen Abgeordneten schreibst, ob du einfach Informationen und Aufklärung betreibst oder einfach nur ein Video teilst und schaust, wer sich für diese Themen interessiert. Allein ist es nicht machbar. Deswegen sagen wir auch immer, niemals allein, immer gemeinsam, weil das ist einfach wirklich das, was es im Kern ausdrückt. Und wenn du eben Menschen hast, die mit dir für das Gleiche kämpfen, dann kannst du auch mal kurz Luft holen. Und die machen kurz weiter und dann gehst du wieder mit voller Kraft voran. Und das ist mir so wichtig. Also, dass das alle auch begreifen, wir können gemeinsam was verändern, aber niemand wird es allein schaffen. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Also ja, aber ich hatte die Momente auch.
Aber wie schützen Sie sich denn persönlich davor, nicht leiser zu werden?
Naja, ich habe ein tolles Team, das hinter mir steht, das sich um alles kümmert, das alles organisiert. Ich habe Menschen, die mich unterstützen. Ich habe Leute, die mir Mut zusprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe all diese Ressourcen und ich bin so dankbar, dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe. Ich weiß, dass die Leute, die vor Ort aktiv sind, die müssen unter ganz anderen Umständen kämpfen. Und wenn ich das dann immer wieder erlebe, wenn ich auch eben im Wahlkampf unterwegs bin oder generell auch in meinem Wahlkreis oder darüber hinaus und sehe, was die da jeden Tag auf die Beine stellen, dann denke ich mir, ey, solange die kämpfen, solange habe ich überhaupt nicht das Recht, auch nur ein Dezibel leiser zu werden, weil die kann ich vielleicht noch ein bisschen unterstützen. Und das finde ich einfach so wichtig.
Und was wollen Sie, weil wir ja auf das neue Jahr blicken, was wollen Sie in diesem Jahr unbedingt erreichen?
Zum einen möchte ich natürlich, dass wir bei allen Wahlen super Ergebnisse haben. Ich möchte, dass das Thema Bezahlbarkeit weiter in den Fokus gerückt wird, weil wir es ja jetzt auch langsam schaffen, die anderen Parteien da wirklich vor uns herzutreiben. Und ich möchte möglichst viele Leute motivieren, sich einzubringen, also die Hoffnung organisieren. Also ich will, dass die Menschen Hoffnung haben. Ich will, dass die Menschen nicht aus Wut und Verzweiflung Parteien wählen, die nichts Gutes für sie im Sinne haben, sondern ich will, dass sie aus Hoffnung die Linke wählen und sich bei uns aufgehoben fühlen und sagen, hey, wir können gemeinsam was verändern.
Hoffnung organisieren, finde ich, ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Frau Reichnick. Sehr schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung nochmal. Es hat mich sehr gefreut.
Zur Teilhabe gehört, auch in den Medien präsent zu sein, vorzukommen in der Berichterstattung. Doch auch die Medien kümmern sich vorrangig um Männer und ihre Belange. Aber nicht hier bei mir.
Hallo Bascha, hier ist Sarah aus Amsterdam. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben uns ja noch nicht gesprochen in 2026. Deswegen wünsche ich dir noch ganz schnell ein gesundes, glückliches, frohes und vor allem bitte friedliches neues Jahr. Und jetzt die Updates aus den Niederlanden. Also, im Juli 2024 gab es ja ein neues Gesetz, das sagt, dass Belästigung auf der Straße ab jetzt strafbar ist. Allerdings hat es das Problem jetzt nicht magisch komplett aufgelöst. Also Straatintimidatie, wie das auf Niederländisch heißt, Catcalling auf Englisch, Straßenbelästigung auf Deutsch, die Übersetzung ist nicht so gut, aber du weißt, was ich meine, ist natürlich nach wie vor ein Problem. Um darauf aufmerksam zu machen, gibt es ein Theaterprojekt. Das nennt sich eine Theaterroute und die findet in mehreren Städten in den Niederlanden statt. 2025 schon und 2026 sind jetzt weitere Termine geplant in verschiedenen Städten. Und das kannst du dir, glaube ich, so ein bisschen vorstellen wie so ein Parcours fast schon, wo Menschen also reingehen. An manchen Stationen da drin haben sie Kopfhörer auf, an anderen Stationen stehen dann Schauspieler. Und deren Aufgabe ist, genau das zu tun, Straatintimidatie. Leute auf der Straße belästigen, wie es leider im echten Leben auch ganz oft so ist. Und daher kommt auch der Titel von dieser Theaterroute, der heißt nämlich Psst, hey Schratje, also Psst, hey Schätzchen. Und es geht wirklich darum zu zeigen, wie aufdringlich Männer oder Personen, die sowas machen, sein können, dass die auch wirklich nicht locker lassen. Und es wurde auch gezeigt anschließend, zum Beispiel im niederländischen Fernsehen, die Reaktionen von Männern, die diese Route abgelaufen sind, die also gesagt haben, ich kannte das gar nicht, dass mir jemand so nahe kommt, dass mich jemand in die Ecke drängt und mich einfach nicht in Ruhe lässt, egal was ich sage. Und ich glaube, darum ist dieses Projekt so wichtig, um einfach mal wirklich allen deutlich zu machen, wir Frauen denken uns das nicht aus. Das ist nicht einfach nur ein Kompliment geben, wenn man vorbeiläuft, sondern es geht wirklich um Intimidieren, es geht um Belästigen, es geht um Machtausübung. Und im Zentrum von dieser Route, wenn man das dann geschafft hat, wenn man durch diesen Parcours durch ist, gibt es dann auch noch so eine Präsentation sozusagen für die Intervention von Außenstehenden, die dann, wenn sie eingreifen wollen, wenn sie sich trauen einzugreifen, was sie dann machen können, um den Menschen zu helfen, die belästigt werden. Und ich finde das ein sehr, sehr gutes Projekt. Ich finde das sehr wichtig, um einfach mal deutlich zu machen, es ist wirklich ein großes Problem. Und es führt dazu, dass Frauen sich im öffentlichen Raum nicht sicher fühlen. Und das ist nicht in Ordnung. Und da müssen wir ganz dringend was machen.
Hey Sarah, danke. Ich finde, es sollten noch wesentlich mehr Männer mal ausprobieren, wie es ihnen als Frauen ergehen würde. Das würde ihrer Erkenntnis zweifellos auf die Sprünge helfen. Sarah Tickart gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Hallo Silke, ich hoffe, die ersten Wochen des neuen Jahres haben dich nicht allzu sehr geärgert. Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, da bin ich wieder. Diese Woche möchte ich aber nicht grummeln und zürnen, sondern frohlocken. Ich möchte mit quietschender Einhornstimme über die tollen gesellschaftsöffnenden Entwicklungen jubeln, die es neben dem toxischen Männlichkeitsgebaren, das auf der Welt gerade alles versaut, auch gibt. Das ZDF nämlich, dieser von uns allen finanzierte Fernsehsender, der nicht umsonst mit dem Buchstaben Z beginnt, der für zäh, zögerlich und zaudernd steht, um nicht zu sagen oft genug der Zeit hinterher, hat ein dolles Ding verkündet. Die Kaulitz-Brüder werden Wetten, das moderieren. Tom und Bill, die lustigen Zwillinge, die von Magdeburg durch den Monsun nach L.A. kamen, um von dort aus ihrem durchgeschallerten reichen Leben an der Seite von Heidi Klum zu erzählen, übernehmen das Erbe des großen Thomas Gottschalk, der, das muss man ihm lassen, mit der Sendung diesem Land über 20 Jahre lang Ausdruck verliehen hat, im Guten wie im Schlechten. Das ist nicht nur eine der überraschendsten Entscheidungen, die das ZDF seit der Einstellung der Schwarzwaldklinik getroffen hat, sondern auch eine der besten. Denn die beiden haben nicht nur Thomas Gottschalks Qualitäten in modern, nein, Bill, der ehemalige Sänger ihrer Band Tokyo Hotel, ist so queer, queerer geht's nicht. Bunt, schillernd, flamboyant ist ihm nichts zu feminin, um nicht seinem Selbst Ausdruck zu verleihen. Was bis dahin nur die Privatsender geschafft haben, tut jetzt das ZDF. Eine queere Person auf die große Samstagabend-Unterhaltungsbühne zu holen und sie das machen zu lassen, was sie am besten kann. Unterhalten. Ich nehme an, die Rechten sehen den Untergang des Abendlandes aufziehen. Sie werden schäumen und schimpfen und gar nicht mehr den Bergdoktor sehen wollen. Oder das Traumschiff. Sie werden ihre Gebühren verweigern und von queerem Zwangsfernsehen reden. Sollen sie. In meiner Fantasie ist Wetten das erste Anfang. Bald schon würde das Traumschiff von einer herrischen Butch gesteuert, mit einem Team so queer und schwul, wie es das in der Realität ist. Der Bergdoktor würde in Rente gehen und durch einen bisexuellen Bo ersetzt, der mit seiner Frau und seinem Partner ins Arzthaus zieht. Obendrein würde sich der Sender von seinem patriarchalen Blick verabschieden, mit dem Frauengeschichten erzählt werden und ältere Frauen so divers abbilden, wie sie sind und nicht nur als glückliche Oma mit Fahrrad und Blumen im Korb. Auch würde das ZDF die zeitliche Einschränkung der 37-Grad-Reportage in der Mediathek aufheben, in der ältere Frauen über ihre Sexualität sprechen. Das sei Jugendschutz, so heißt es, währenddessen junge Frauen, also jene Frauen, die noch kein Verfallsdatum überschritten haben und noch als fuckable gelten, ohne jede Einschränkung über ihr Leben als Prostituierte hin zum OnlyFans-Star plaudern dürfen. Zum Nachmachen quasi. Ach, was da alles Tolles zu tun wäre. Jetzt, wo der Bann gebrochen ist und Bill Kaulitz auf dem Plan steht. Ich werde mich bewerben.
Hey, liebe Silke, danke. Schöne Ärgern mit Silke, das ist von nun an mein Motto. Aber neben dem Ärger gibt es ja auch noch das andere, die guten Nachrichten. Hier ist eine aus Australien, die mich gefreut und überrascht hat. Denn wie sehr Frauen in der Politik fehlen, darüber habe ich ja gerade mit Heidi Reichenick gesprochen. Im australischen New South Wales hat die konservative Liberal Party beschlossen, den geringen Frauenanteil in der eigenen Partei endlich strukturell anzugehen. Künftig sollen verbindliche Zielquoten für Frauen gelten, vor allem in aussichtsreichen Wahlkreisen. Außerdem sind Vorauswahlen geplant, bei denen nur Frauen kandidieren dürfen. Und besonders bemerkenswert ist, diese Regeln bleiben nicht folgenlos. Wenn sie nicht eingehalten werden, drohen echte Sanktionen. zum Beispiel der Entzug von Parteigeldern oder dass die Parteiführung eingreift in die lokale Kandidatenaufstellung. Das ist ein Signal weit über Australien hinaus. Selbst konservative Parteien erkennen inzwischen, dass Gleichstellung ohne verbindliche Regeln nicht funktioniert. Und genau diese Erkenntnis tut auch dem Rest der Welt gut. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch auch diesmal will ich euch noch einen klugen Gedanken mitgeben. Heute von der amerikanischen Sängerin Beyoncé. Sie fordert uns Frauen auf, wir müssen unsere eigenen Geschichten erzählen und unsere eigenen Rollen definieren. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister, Jörg Krauthöfer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.